Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Vogel-Podcast, in dem es im Augenblick ja weniger um Vögel geht, mehr um das Spurenlesen. Und das soll jetzt der abschließende Teil dieser letzten Trilogie werden. Und ich steig gleich ein bei der Situation, bei der ich euch beim letzten Mal verabschiedet habe, nämlich ich stehe in diesem glitzernden, davontauenden Schnee und finde die Spur wieder, dieses Rudels, hab die Zeit im Nacken, hab am Abend diesen Vortrag, bin körperlich auch erschöpft und müde und weiß, ich habe jetzt noch eine gute Stunde Zeit zu schauen, wohin führen mich die Spuren, führen die in das Gebiet, in dem wir vorher gewesen sind, nachdem es ja schon deutlich aussah, dass es deutlich in diese Richtung ging. Und ich treffe da auf die erste Stelle, wo wieder etwas mehr Schnee lag, etwas beschattetere Waldregion auf diesem Forstweg und finde dort wieder Spuren, die gut in das Zeitfenster von davor passen könnten und folge diesen und gebe Gas und stell fest, auch die Spuren scheinen Gas zu geben und immer wieder gab es zwischendurch Situationen, wo angehalten wurde, also da waren wieder Interaktionen zu sehen und die habe ich ja vorher schon beschrieben, nur ein großer Unterschied war deutlich wahrzunehmen, nämlich, dass diese Interaktionen nicht in den Kreisen, in dem Durchmesser zu sehen waren, die vorher so 6-7 Meter waren, manchmal 5 Meter, wo deutlich Interaktion innerhalb des Rudels feststellbar war, sondern diesmal waren es deutlich kleinere Kreise, die manchmal auch auf diesem Weg, der nur aus diesen beiden Fahrspuren und dem Mittelstreifen bestand, also vielleicht 2,50 Meter Breite oder so, deutlich sichtbar auf diesem Weg stattfanden. Also noch kleinere Kreise, vielleicht so 2 Meter Durchmesser, vielleicht 1,5 Meter Durchmesser nur. Und das so alle 300-400 Meter. Und da ich ja Zeit im Nacken hatte, nicht lange dort verweilt bin, um zu gucken, was ist hier genau passiert. Dann kam ich an Wegkreuzungen, wo dann auch wieder ein bisschen auseinandergeschert wurde. Da ging dann ein Individuum nach links, eins nach rechts, aber nur wenige Meter vom Weg weg, vielleicht 1-2 Meter, um dann wieder zusammenzukommen und wieder in dieses Tempo Strecke machen, rein verfiel, also die Spuren. Und irgendwann stellte ich fest, ey, warte mal, ich bin jetzt hier schon bestimmt 2 Kilometer gerade auf diesem Weg unterwegs, immer in eine Richtung und plötzlich drehten die Spuren ab und verließen den Forstweg und führten durch so dichtes Fichtengehölz und es wurde still, bis auf die Haubenmeise, die fast immer zu hören ist, war kein Vogel zu hören und ich wusste auch nicht so richtig, wo ich war, weil ich mir keine Zeit genommen habe, genauer auf die Karte zu schauen. Ich wusste, ich habe vielleicht noch eine halbe Stunde und folgte dieser Spur. Da wurde es auch immer wieder etwas schwieriger, weil dort andere Tierbewegungen waren, da die frischen Spuren herauszusehen, aber letztendlich war es eine durchgehende Linie, auf der sich jetzt 4 Individuen hintereinander bewegten und da gab es wenig Ausscheren nach links, wenig Ausscheren nach rechts. Es gab keine soziale Interaktion, die deutlich erkennbar war. Es gab keine Liegeplätze irgendwo an der Seite. Es gab keine Markierungen, wo Urin abgelassen wurde oder Losung abgelassen wurde oder dergleichen. Und es wirkte in diesem dichten Fichtendickicht, trotz des Abzweigens von dem Weg und trotz des schlängelnden Verlaufs der insgesamten Fährte, sehr zielstrebig. Und plötzlich sah ich auf der rechten Seite Häuser und ich wusste, okay, ich bin nah bei Weizgrund, einem Ort, der mitten im Wald gelegen ist, umgeben von großräumigen Waldflächen, mit sehr schlechten Straßenverhältnissen, die zu diesem Ort führen. Und ich kam aus dem Wald raus, relativ, die Häuser waren so in Sicht, ja, es waren so 100 Meter entfernt, die Häuser. Und die Spur wirkte wieder, wie ich es vorher auch schon vermutet hatte, jetzt plötzlich so frisch. Und mein Gefühl wurde deutlicher, dass ich ab und zu innegehalten habe und dachte, sind die hier irgendwo? Sind diese kleinen Kreise, kurzes Innehalten und sich umdrehen und sichern, nach hinten sichern, um zu gucken, wer folgt uns dort? Bin ich diesen Tieren gerade so dicht auf den Fersen, dass die gerade jetzt in diesem Augenblick vor mir weglaufen? Fragezeichen. Und es gab so kurze Momente des Stutzens und dann gab es diese Unsicherheit, wie frisch ist diese Spur wirklich? Dann gab es diesen Zeitdruck und gleichzeitig die müden Füße, die müden Beine, der müde Geist aufgrund des fehlenden Schlafes. Und dann kam ich auf eine Straße und da sah ich, okay, hier ist das Rudel etwas auseinandergedriftet. Ich musste erstmal so ein bisschen gucken, wo haben sie hier die Straße überquert? Die Straße war sehr komprimiert, da sind Autos lang gefahren und es war eine T-Kreuzung. Und wenn ihr euch das T vorstellt, ist das aufrechte Stück und oben das Querstück des Ts. Ich bin auf dem aufrechten Stück, das wurde gequert. Und da war eine Spur, die ausscherte, das war die besonders große im Rudel, die ich dem Rüden zuordnen würde. Also dem Papa, ja, dem Wolfspapa aus diesem Rudel. Und die Spur führte ein kleines Stück nach rechts um so ein kleines Kieferngebüsch herum und es sah wirklich, dann stoppte die Spur und drehte wieder nach links ab und querte auch die Straße. Und dann habe ich mir diese Stelle nochmal genauer angeschaut und ich hatte plötzlich so ein inneres Bild, dass ein Tier hier auf diese Straße zukommt, das Rudel schon die Straße gequert hat und das Tier um diesen Busch herum schaut, selber sich in Deckung dieses Busches befindet und nach hinten sichert, also nach hinten schaut, um zu schauen, folgt der uns da immer noch. Und das war nun ein Moment, wo ich anhand der Spuren deutlich gesehen habe, also das Tier hat hier auf jeden Fall nach hinten geschaut. Und da die Spuren so frisch wirkten, hat das höchstwahrscheinlich mit mir zu tun. Oh oh, rennen die ganze Zeit jetzt, seitdem ich im Wald drin bin, rennen die vor mir weg. Wie nah war ich denen auf den Fersen? Ich habe nie was gesehen. Ich habe natürlich nicht nur auf den Boden geschaut, sondern auch nach oben, habe meine Ohren offen gehabt und auf Vogelalarme gelauscht. Und ich habe vorher viele Zweifel gehabt, die in dem Augenblick plötzlich wie weggewischt waren. Und dann habe ich gedacht, jetzt mach mal langsam. Du bist viel zu schnell unterwegs. Folgst du hier einer gerade viel zu frischen Spur? Und natürlich kamen dann weitere Fragen, seit wann eigentlich oder seit wann haben sie dich mitbekommen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf dieser Feldsituation, wo ich das Östroblut auch gefunden habe, dass da noch viel Gelassenheit war und viel Interaktion in dem Rudel, die nichts mit mir direkt zu tun haben, gehabt hatte. Fragezeichen, war es wirklich so oder war es so nicht? Das kann ich jetzt im Nachhinein nicht wirklich belegen. Kannst mir schön zurechtlegen im Kopf. Jedenfalls passierte dann was sehr Spannendes, als ich genau geschaut habe, wo sind die denn weitergegangen, fand ich nämlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite von diesem aufrechten T-Stück die Spuren, die nur 10 Meter weiter in den Wald reinführten und dann 90 Grad abknickten und dann fingen die Tiere alle an zu galoppieren, schnell zu laufen, in Sprüngen die Straße zu queren, die quer lief, also das waagerechte T-Stück. Das war die Straße, die auch in den Ort hineinführte. Und auf der anderen gegenüberliegenden Straßenseite, auf der Straße selbst, konnte ich kaum Spuren sehen, weil das zu komprimiert war. Der Boden war zu hart und zu fest. Da sah ich dann 4 Tiere, 3 hintereinander, ein Tier abseits. Das war das, was hinter dem Busch nach hinten geschaut hat. Wahrscheinlich der Rüde, die in großen Sprüngen dann im dunklen Wald sich verloren und ich bin keine 10 Meter weitergegangen in diesem Wald, weil ich mir da ziemlich sicher war, dass ich derjenige war, der diese Tiere hat, 2,5 Kilometer in einer geraden Linie weglaufen lassen. Also ich habe sie sozusagen in ihren Einstand, in ihr Rückzugsgebiet zurückgetrieben und war mir ziemlich sicher, dass ich da jetzt keinen einzigen Meter weiter hinterhergehe, dass die Tiere mit hoher Wahrscheinlichkeit vor mir weggelaufen sind. Und da gab es in mir widersprüchliche Gefühle. Es gab ein so ein Gefühl wie so ein schlechtes Gewissen. Oh je, das, was man eigentlich sonst den Teilnehmern bei uns erzählt, man will den Tieren durch Spuren lesen, was mitbekommen über die Tiere, aber ihnen gleichzeitig nicht zu nahe auf den Pelz rücken. Genau das ist jetzt gerade passiert. Und dann gab es in mir diesen Drang, am liebsten würde ich mich jetzt aber auch in einen Wolf verwandeln und hinterherlaufen und mich einordnen in dieses Rudel, mich gern auch unterordnen unter den Rüden, der in meinen Augen da sehr wachsam war und sehr gut aufgepasst hat. Und dann kam der Mensch und der Mensch in mir wieder wach werdend, der sagte, nee, den folgst du jetzt auf gar keinen Fall. Du lässt hier von der Spur ab, auch wenn es dich zieht und wenn es dich sehr neugierig macht, du vielleicht langsamer den Spuren folgen müsstest, viel achtsamer und sie vielleicht sogar zu Gesicht bekommen könntest. Aber ich habe da an dem Punkt Stopp gemacht. Ich bin wirklich keine 10 Meter weiter in den Wald hinein, sondern bin dann zurück auf die Straße und stand nochmal an dieser T-Kreuzung und habe dieses Ablenkungsmanöver nochmal rekapituliert. Denn das war es für mich eindeutig, dieses an dieser T-Kreuzung, an dem senkrechten T-Stück, die Straße überquerend, als ob das Rudel auf der anderen Straßenseite gewartet hat. Was wird der Rüde jetzt gerade entscheiden? Wo gehen wir lang? Der sichert, sieht, da kommt immer noch jemand uns hinterher, vor dem wir weg wollen, der quert auch die Straße und sagt dann los Leute hier lang und die queren 90 Grad von ihrer eigenen Laufrichtung ab, das waagerechte T-Stück, die Straße und verschwindet dann in großen Sprüngen im Wald und das Rudel folgt ihm oder das Rudel ist schon vorgelaufen, wie auch immer, in welcher Reihenfolge das gewesen sein mag, ist nicht wirklich feststellbar, aber irgendwie war so mein Bild, das war ein eindeutiges Ablenkungsmanöver und für mich ein eindeutiges Zeichen, okay, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Und ich mache das deswegen transparent, weil das ist wirklich, da sind so zwei Herzen in einer Brust, die schlagen. Einerseits will man natürlich diesen Tieren irgendwie näher kommen und sie beobachten oder sie wirklich auch live sehen in ihrer Bewegung. Und andererseits gibt's da den Ratio, den Verstand, der sagt, nein, es tut dieser Tierart nicht gut, denn sie hat eine angelegte Scheu und sie reagiert auf Nähe suchende Menschen mit weiterem Abstand und dadurch dränge ich sie aus ihren eigentlichen Einstandsgebieten, aus ihren eigentlichen Rückzugsorten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich geborgen fühlen, wo sie sich sicher fühlen, wo Schutz und Sicherheit gegeben ist. Aus diesen Orten dränge ich sie raus und dränge sie vielleicht in Orte hinein oder an Plätze, an denen sie dann gesehen werden mitten am Tag oder an dem sie ungewohntes Verhalten an den Tag legen, das ich überhaupt nicht erzeugen möchte. Oder natürlich Situationen auch erzeugen könnte, wo sie sich in die Enge gedrängt fühlen und sich dann ihrer Position erwehren müssten in irgendeiner Art und Weise und dadurch es zu anderen schwierigen Situationen kommen könnte. Das will ich gar nicht außer Frage richten, obwohl für mich außer eindeutig war, dass sie das Weite gesucht haben, was wiederum mal beweist, dass diese Tiere keine Nähe zu uns suchen, obwohl sie uns nahe sind. Wie soll es auch anders sein in so einer dicht besiedelten Landschaft, in unserer Kulturlandschaft, die ja von Menschenbewegungen geprägt ist, egal wo ich mich hinbewege, riecht es nach Menschen, sind Menschengeräusche zu vernehmen, Maschinengeräusche zu vernehmen, ob das Wanderer, Waldarbeiter, im Herbst Pilzsuchende, Holzarbeiter, Erholungssuchende, Spurenlesende, was auch immer, überall sind Menschenbewegungen im Wald zu sehen, Jäger, Jägerinnen. Also diese Wölfe sind mit uns umgeben und wissen, wann sie sich sicher fühlen und wann nicht. Als ob sie die Intention, die in der Bewegung der Menschen liegt, als ob sie die auch wahrnehmen können und wissen, wann es sich lohnt, sich vom Acker zu machen oder einfach ruhig liegen zu bleiben. Also man hat durchaus festgestellt, dass hier die Fluchttendenzen geringer sind als in anderen Ländern, wo man jetzt im Norden Amerikas, ob das im Yukon ist oder im Yellowstone Nationalpark, wo man von liegenden Wölfen beobachtet, wo man bei liegenden Wölfen beobachtet hat, schlafenden, ruhenden Wölfen beobachtet hat, dass sie so eine Fluchtdistanz von 350 Meter ungefähr, da beginnen sie zu reagieren, aufzustehen und sich einen anderen Ort zu suchen. Bei uns minimiert sich das auf 150 Meter, was natürlich eindeutig damit zu tun hat, dass das viel energiesparender ist. Bei 350 Metern müssten die bei uns ja ständig aufstehen und sich wieder hinsetzen und aufstehen und wieder hinsetzen, weil diese Situation einfach viel zu häufig auftreten und Menschennähe viel zu häufig gegeben ist. Also, es war ein Gänsehautmoment und ich habe den mit einigen engeren Freunden dann gleich geteilt und ich teile den hier, weil das diese, weil das nochmal diesen Zwiespalt einerseits nah sein, andererseits dieses Einloggen auf eine Spur, also wenn man einer Fährte wirklich so intensiv und so lange folgt, ist es wie, als ob man so eingeklinkt ist, so wie bei Avatar, wenn die ihren Zopf nehmen und da an einem Baum ranstecken, als ob man da so wie so eingeklinkt ist und da so ein Mechanismus abläuft, der uns innewohnt. Also vielleicht kommt der ja von jahrtausendlangem Spurenlesen, vor allem den Tieren hinterher, die wir zum Fressen gern gehabt haben, also den Beutetieren, denen wir nachgestellt sind. Vielleicht rührt es daher, dieses, dass eine Fährte einer nicht mehr loslassen kann, dass man bis zum Tier letztendlich dann läuft, also teilweise dann doch zum Tier wird. Es ist schwer genau in Worte zu fassen, ohne da jetzt zu viel Projektion oder Fantasiegeschichten, Fantasiegebilde mit reinzulegen. Aber irgendwie spiegelt diese Situation für mich diesen Zwiespalt nochmal wieder. Denn da ich diese Tiere ja sehr schätze und wirklich auch umso mehr ich sie kennenlerne, immer mehr bewundere, ist das Letzte, was mein Anliegen ist, ihnen Angst zu machen oder sie zu vertreiben aus den Gebieten, wo sie sich sonst sicher und geschützt fühlen. Ja, und so endet eine echt epische Wolfsgeschichte für mich an diesem Punkt. Und dieses Eingelocktsein, das ist der zweite Cliffhanger im letzten Podcast, den ich angekündigt habe, den ich jetzt gleich hinten anfügen möchte, weil da wiederum nochmal ein anderes Ende entsteht, wo es durchaus Sinn macht, manchmal diesem Gefühl auch zu folgen und wo es also kein richtig oder falsch gibt in dem Augenblick, wo man einfach innehalten muss und kurz lauschen, was ist gerade das Richtige, was es hier gerade zu tun gibt, zum Wohle der Tiere und zum Wohle meines Verständnisses dieser Tiere. Und das ist ein Tag nach dem Wolfstracking-Seminar gewesen. Das war dann das erste Märzwochenende, der erste Märzmontag, an dem ich auf dem Acker gewesen bin. Der Boden hat zum ersten Mal Sonne abbekommen und ist weich gewesen und hat wunderbarste Spuren sichtbar werden lassen. Da waren plötzlich ganze Nutria-Laufstege zu sehen an einem Ort, wo man Nutrias, die ja wassergebunden sind, überhaupt nicht vermutet hätte. Und natürlich auch Wolfsspuren, wo wir dann genau hingeschaut haben, wir waren zu zweit unterwegs. Sind das Spuren von vor dem Schnee, vor dem Eis oder sind das frischere? Wir haben noch keine frischeren gefunden. Es waren alles Spuren, die also mindestens 2 Wochen alt gewesen sind, die unter dem Schnee, unter dem Eis, unter dem gefrorenen Boden sozusagen konserviert gewesen sind und dann unter dem Schnee hervorkamen und sichtbar waren, teilweise sehr frisch aussahen, bis wir dann genauer geschaut haben und diese Frostrisse erkennen konnten und sehen konnten, ah, da war viel gefroren, aufgetaut, sichtbar, viel Zeit sichtbar in den einzelnen Trittziegeln. Und auf diesem Acker begegne ich plötzlich einer ganz anderen Spur, die mich sonst gar nicht so zieht. Und das war eine katzenartige Spur. Und bei den Katzenartigen ist es so, dass ihr Wildkatzen von Hauskatzen nicht anhand von Merkmalen in den Einzeltrittsiegeln sehen könnt. Also das ist, würde ich sagen, es gibt große, große Hauskatzen und es gibt kleine, kleine Wildkatzen, obwohl es die Durchschnittswildkatze generell ein bisschen größere Trittsiegel hat als unsere normale Hauskatze. Aber diese Trittsiegel waren nicht besonders groß. Aber ich habe mir dann noch eine Spur angeschaut und noch eine Spur und es war eine ganz witzige Szene, weil mein Tracking-Freund, der sich verabschieden musste, weil er einen Termin hatte, rief mir noch so zu: Und wenn du was Spannendes findest, dann gib mir Bescheid. Und ich stehe schon vor der ersten Katzenspur und ich rufe ihm noch so hinterher: Ja, ich habe hier eine spannende Katzenspur. Und er hat es, glaube ich, gar nicht mehr so richtig wahrgenommen und gar nicht mehr so richtig gehört. Und ich betrachte diese Katzenspur und gehe dann wieder nach links und finde eine Wolfsspur und guck wieder, ah, ist wieder eine von den Älteren, gehe wieder zurück zu der Katzenspur und dachte, ach komm, ich misse mal ganz kurz die Schrittlänge. Boah, die ist hier lang getrabt, die hat aber einen ganz schön ausladenden Trab. Also es waren, ich habe die Maße jetzt nicht genau im Kopf, aber es waren über einen Meter Trablänge. Das ist für eine Katze ganz schön groß und es war Tritt in Tritt. Und dann folge ich dieser Katzenspur und es war ja auf einem nicht glatt gestrichenen Acker, also so ein hubbliger, einmal durchflügter Acker, auch hier und da noch ein paar junge Pflanzen, die dann nachgekommen sind. Dann viele andere Trittsiegel, die oben drüber, unten drunter lagen. Also es war gar nicht so leicht, auch mit der steigenden Sonne, mit den stärker werdenden Kontrasten immer wieder diesen kleinen Katzenkollern zu folgen. Und es war sehr anstrengend für die Augen, will ich damit sagen. Und zwischendurch habe ich immer wieder neue Maße genommen und ein paar Fotos gemacht. Und diese Spur führte direkt auf so ein kleines Wäldchen zu. Und irgendetwas gab es, was mich wie in so seinen Bann gezogen hat an dieser Spur. Und da war es wieder, ja, dieses Gefühl. Vielleicht war das auch deswegen so näher dran. Also es ging ja durchaus diesmal viel schneller. Ich bin der Spur gar nicht über Kilometer gefolgt, wie vorher diesen Wolfsspuren, bevor dieses Einlock-Stadium entstanden ist, sondern es war irgendwie gleich von Anfang an da. Und da war auch so ein kurzer Moment von, ist das vielleicht eine Wildkatze? Was macht hier so eine Katze mitten auf dem Acker? Und dann natürlich gleich wieder der Ratio, der Verstand, der einsetzt. Nein, warte mal, du hast Hauskatzen schon weit weg von dörflichen Siedlungen getroffen und das nächste Dorf ist da hinten sichtbar. Es sind 2 Kilometer. Das ist überhaupt keine Strecke für eine verwilderte Hauskatze, selbst für eine Hauskatze, die mal so auf Streifzug unterwegs ist. Und mit diesen Gedanken im Kopf folge ich dieser Katzenspur bis an den Waldrand und finde noch das letzte sichtbare Trittsiegel, bevor es dann in den Wald reingeht. Und es ist so ein mir bekanntes kleines Waldstückchen. Und ich trete in den Wald ein und das Gefühl wurde stärker. Und es war, also manchmal trete ich in so einen Wald rein und da ist nichts. Und manchmal trete ich in so einen Wald rein und da ergreift mich so eine Stille. Und diese, es ist so eine erhabene Stille, die für mich in manchen Situationen beweisbar, weil ich danach ein Tier gesehen habe. In den meisten Situationen nicht beweisbar, weil ich kein Tier gesehen habe. Aber diese Stille ist oft verbunden mit der Anwesenheit von einem Tier, was entweder mich beobachtet, ob das in direktem Zusammenhang mit der Spur, die ich gerade verfolge, stehe oder nicht, sei dahingestellt. Aber diese Erhabenheit hat mich ergriffen, als ich in dieses Waldstück reinkam. Und dann sehe ich ein bisschen weiter links eine Falle, eine Lebendfalle, eine Kastenfalle ist das, ein größerer Drahtkasten. Die kannte ich auch, das ist eine Waschbärfalle. Das ist jetzt ein komplett anderes Thema, ob es Sinn macht, Waschbären zu fangen oder so. Aber ich wusste von dem Jäger, der die Jagd, der hat da dort eine Falle, da ist ein Sender dran. Wenn die auslöst, löst der Sender aus. Man fährt dann hin, guckt, ob ein Waschbär drin ist und meist wird dann der Waschbär geschossen. Andere Tiere werden freigelassen. So funktioniert dieses Lebendfallensystem, weil Totfallen verboten sind in Deutschland, weil man genau bestimmen muss, welche Tierart da gefangen ist etc., wenn man keinen Beifang haben will. Und ich sehe diese Falle, die war so 10 Meter von mir weg und ich gehe so natürlich dann auf diese Falle zu, weil ich dachte, ja, mal gucken, was da ist. Und erst als ich 2 Meter vor der Falle stehe, sehe ich, da sitzt was drin. Die beiden Deckel sind zu, der Eingang und der Ausgang vorne. Die Falle hat ausgelöst. Da ist ja was. Und dann sehe ich das gestreichelt. Dann sehe ich, da sitzt eine Katze drin. Das gibt's ja nicht. Und die sitzt ganz still und guckt mich an. Und dann bin ich näher ran. Und dann sehe ich den buschigen Schwanz mit der schwarzen Schwanzspitze und dann sehe ich den schwarzen Aalstrich obendrauf. Dann sehe ich, wie sie sich runterbeugt und so ein bisschen knurrt. Dann dachte ich, oh Gott, das ist eine Wildkatze. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und glaub's gar nicht in dem Augenblick. Also bin überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen, jetzt einer Spur zu folgen, die so frisch anscheinend gewesen ist, dass die mich Tatsache zu dem Tier geführt hat, weil ich bin mir ziemlich sicher, also mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, dass die Spur, die ich verfolgt habe, von diesem Tier stammte. So, und dann kam eine Telefonsession. Ich habe erst den Jäger angerufen und gesagt, du, hier sitzt eine Katze deiner Falle, kann ich die freilassen? Das ist wahrscheinlich eine Wildkatze. Und er so, warte, ich komme vorbei. Und nach ein bisschen hin und her sagte er, du, ach, der Sender hat nicht ausgelöst, ich muss gucken, was da los ist. Scheiße, das soll eigentlich nicht passieren. Weißt du was, mach ein paar Fotos und lass sie frei. Und damit sie da nicht weiter drin sitzen muss, ich war am Samstag das letzte Mal da, das heißt, es war vor 2 Nächten. Ich vermute, die Spur war vom Tag zuvor. Also vielleicht saß das Tier da wirklich schon eine Nacht drin in der Kastenfalle. Ich glaube nicht viel länger, aber das ist auch schwer genauer zu bestimmen. Dann habe ich jemand vom Monitoring angerufen und gefragt, was soll ich machen? Hier sitzt wahrscheinlich eine Wildkatze. Der hat dann wiederum die höhere Instanz angerufen, ob wir vielleicht da ein Besenderungsprojekt draus machen können und jemand kommen lassen, die sich damit wirklich auskennen und der Katze dann ein GPS-Halsband ummachen. Lange Rede, kurzer Sinn, das hätte alles viel zu lange gedauert. Man hätte da Anträge ausfüllen müssen und ein Verifizierungsprogramm durchlaufen. Das wäre so schnell alles nicht gegangen. Was es aber brauchte, war auf jeden Fall noch den genetischen Beweis. Denn vom Aussehen her gab es viele Indizien, die darauf hinwiesen, dass das Tier eine Wildkatze gewesen ist, nämlich der buschige Schwanz, die schwarze Endbinde am Schwanz, das Geringelte, da sind schwarze Striche am Schwanz dran, schwarze Querbänder auf den vorderen Füßen, ein helles Gesicht, ein schwarzer Aalstrich und die Tigerung, die an der Seite herunterlief, vom schwarzen Aalstrich an den Seiten, an den Flanken herunter, die war ziemlich scharf abgesetzt, was eigentlich eher für Hauskatze spricht. Das war das einzige Indiz, was mehr in Richtung Hauskatze verwiesen hat, obwohl es wirklich an phänotypischen Merkmalen fast unmöglich ist, Hauskatze und Wildkatze voneinander zu unterscheiden. Man braucht eigentlich die Genetik, um das eindeutig zu bestimmen. Und dann kann es ja noch sein, dass es sich um einen Hybriden handelte. Und dafür braucht man halt die Genetik, um das wirklich feststellen zu können. Also hieß es, du musst ihm jetzt Haare nehmen und dann dieses Tier so schnell wie möglich freilassen. Und ich dachte schon in dem Augenblick, dachte ich sofort an diese Wolfsspur zurück und dachte, ah, diesmal ist die Rechnung aufgegangen. Ich kann jetzt dieses Tier rechtzeitig befreien, dass es nicht länger leiden muss da in dieser Kastenfalle. Und diese Spur war wieder frischer, als ich gedacht habe. Und hat mich dann wieder zu dem Tier geführt, wie wahrscheinlich vorher auch schon die Wolfsspuren, nah dran an, die sind ja vor mir, höchstwahrscheinlich vor mir weggelaufen. Und diesmal hat es aber ein gutes Ende. Ich kann Tierleid reduzieren und kann das Tier freilassen. Und dann rief ich meine Frau an, um mir davon zu berichten. Und witzigerweise war sie ganz in der Nähe und hat die ersten Sonnenstrahlen nach langen grauen Tagen genossen und hat sich aus dem Büro losgelöst und war in der gleichen Richtung spazieren unterwegs gewesen, in der ich war. So haben wir uns getroffen, sind hin, beide gemeinsam zu der Falle, konnten noch ein Video drehen. Ich konnte der Katze noch Haare rausreißen, was echt ein gefährliches Unterfangen war. Die hat gefaucht und für mich nochmal ein weiteres Indiz, dass sie auf jeden Fall wild war, ob da jetzt Hauskatzengene drin waren oder nicht. Also die wusste sich zu wehren und dann habe ich die Kastenfalle hinten geöffnet, die Haare ordentlich weggepackt und dann sie zum Rausgehen gezwungen, mit einem Stock da rumgestochert, dass sie da endlich rausgeht. Sofort ging die Vogelalarme an, als die Katze dann Freiheit die Lunte gerochen hat und gesehen hat, oh, da hinten geht's raus, ist sie raus und in hohen Sprüngen weggerannt, mit aufrechtem Schwanz. Die Vögel haben alarmt, Alarm, Alarm. Es waren witzigerweise Luftalarme, hohe Ziehtöne. Und dann verschwand sie. Und wir waren immer noch, also wir waren wie Es war so ein positiver Schock oder so. Wir waren wirklich völlig konsterniert und guckten uns an, waren einfach sprachlos über dieses geniale und irgendwie aufregende Abenteuer und Erlebnis, das letztendlich nur durch die Spuren, durch das Verfolgen von Spuren entstanden ist. Und da hat es noch nicht mal lange gedauert. Es waren keine vielen Kilometer, die so ein Einloggen provoziert haben oder produced, wie heißt es, produziert haben, sondern nur 200 Meter. Und dieses sonst sehr leise Gefühl, was in mir laut und stark plötzlich gewesen ist, was zu diesem Happy End letztendlich geführt hat. Und ich bin sehr gespannt, was die Genetik ergibt. Es wird eine Weile dauern, ehe wir da Ergebnisse bekommen. Die liegen immer noch bei mir, die Haare, die sind noch nicht zur nächsten Stelle gewandert. Und selbst wenn sie dort sind, werden sie dann da wieder eine Weile rumliegen. Also wahrscheinlich wird es ein Jahr dauern. Sobald ich Ergebnisse habe, werde ich euch auf jeden Fall davon wissen lassen. Und spannend, wie gesagt, dieser Luftalarm. Der Luftalarm hat ja seinen Zweck. Also wenn der Habicht oder der Sperber kommt, gepaart mit den hohen Ziehtönen in der Singvogelwelt, die angeben, Sperber oder Habicht kommen. Die sagen ja nicht direkt, Sperber oder Habicht kommen. Die sagen ja, Achtung, ein sich schnell bewegender Jäger kommt, der uns töten könnte. Das ist ja die Aussage hinter diesen hohen Ziehtönen. Und wenn eine Wildkatze, also die Katzen generell, alle Katzen sind super geschickte Vogeljäger. Und jeder Vogel, der was ähnlich, also schon mal Katzenbegegnung hatte, weiß das. Und vielleicht ist das sogar genetisch in ihnen veranlagt, dass sie wissen, Katzengestalt bedeutet Tod. Und dann bewegt sich so eine Katze noch super, super schnell. Und die können ja auch super schnell einen Baum hochklettern und sich was greifen. Natürlich werden dann hohe Ziehtöne davon gegeben, weil diese sind es, die weit tragen, die schwer zu orten sind gleichzeitig und damit Sicherheit geben und alle anderen Vögel drumherum warnen. Und so war es auch. Also vorher die ganzen Vogelgesänge verstummten. Es war sehr still danach. Und die ersten, die wieder angefangen haben, waren die mutigsten Vogelvertreter, nämlich die Meisen. Und dann normalisierte sich die Baseline in der Klangschaft wieder. Und es passt sehr gut zu dem Durchziehen eines jagenden Sperbers oder jagenden Habichts. Denn diese Momente gehen auch schnell vorbei. Genauso schnell, wie sie kommen, sind die Sperber und Habichte auch wieder durch, wenn sie auf Jagd sind. Ja, also ein wirklich aufregendes Erlebnis, was gleichzeitig eine schöne Überleitung ist zur Vogelwelt. Und in die müssen wir ganz dringend im nächsten Podcast wieder einsteigen, denn erstens habe ich neue Technik geschenkt bekommen, die es mir ermöglicht, ganz schöne Vogelaufnahmen zu machen. Und die erste ist schon im Kasten, die jetzt bald rausgeschickt werden soll. Und draußen tobt der Frühling, die Liebe liegt in der Luft und ihr dürft euch freuen auf neue Folgen, in denen es wieder um unsere Gefiederten vordergründig gehen soll. Und wenn ihr Leute kennt, die noch unseren Platz nicht kennen oder die sich denken, oh, ich war lang nicht mehr bei Paul, dann sagt doch weiter, dass die Vogelweiterbildung, die in 3 Wochen bei uns beginnt, noch viele, viele Plätze frei hat. Mir völlig unklar, wie da so wenig Interesse bestehen kann oder woran das liegt, dass in diesem Jahr sich so wenig Leute für die Weiterbildung anmelden. Also wir könnten gern noch die ein oder andere Anmeldung gebrauchen für unsere Weiterbildung Vogelsprache. Schaut auf unsere Seite www.wildnisschule-hoherfleming.de und gebt den Link weiter, meldet euch selber an oder ruft an, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich freue mich und ich hoffe, euch ein gutes Bild, gute Gefühle mitgegeben zu haben für die Wunder und Überraschungen, die da draußen vor unserer Haustür auf uns warten. Und freue mich auf eure Geschichten, wenn wir uns begegnen oder ihr mir schreibt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und jetzt Fenster auf, Türen auf, raus in die Natur. Euer Fologe Paul.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherfleming.de. oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.